Wir lesen heute Morgen aus dem 10. Kantor, Kapitel 2, Text 37. Dieser Text ist den Gebeten der Halbgötter entnommen, die damals, als Krishna im Leibe von Devaki war, sich mit Gebeten an ihn wandten. Und es ist ein sehr schönes Gebet, was besonders relevant für uns ist, für diesen Jamashtami-Tag. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srinvan Sarana Vishta Cheta. Der Gottgeweihte, der völlig versunken ist in solche Tätigkeiten. Na, nicht. Bhavaya. Für die materielle Ebene. Gottgeweihte, die völlig in Gedanken an deine Lotusfüße versunken sind und die ständig über deine transzendentalen Namen und Formen hören, sprechen, nachdenken und andere dazu bewegen, sich an sie zu erinnern, befinden sich immer, selbst während der Ausführung verschiedener Tätigkeiten, auf der transzendentalen Ebene und können deshalb die höchste Persönlichkeit Gottes verstehen. Erläuterung. In diesem Vers wird erklärt, wie Bhakti-Yoga praktiziert werden kann. Srila Rupa Goswami sagte, dass jeder, der sein Leben dem Herrn geweiht hat, Ihayasya Hareya Dasye, indem er ihn mit Gedanken, Taten und Worten Karmana, Manasa, Gida dient, in jeder beliebigen Lebenslage Nikilasvapyavastasu bleiben kann und dennoch nicht mehr bedingt, sondern befreit ist. Jivan Mukta Sauchate. Auch wenn sich solch ein Gottgeweihter in einem materiellen Körper befindet, hat er mit diesem nichts zu tun, denn er ist auf der transzendentalen Ebene verankert. Na Dayana Parasarve Nakutashana Bipyate. Weil ein Gottgeweihter transzendentale Tätigkeiten ausführt, fürchtet er sich nicht davor, einen materiellen Körper anzunehmen. Sitchitana Mahaprabhu veranschaulichte diese Stufe der Befreiung, indem er bete: Mama Janmani Janmani Shvade Bhavatat Bhaktir Ahaituki Tvayi. Ich wünsche mir in meinem Leben nur eines, nämlich Geburt für Geburt in deinem grundlosen, hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein. Das Shastra Kapir. Selbst auf dem also nochmal in den Text hineinbringt, damit er nicht verloren ist. Gottgeweihte, die völlig in Gedanken an deine Lotusfüße versunken sind und die ständig über deine transzendentalen Namen und Formen hören, sprechen, nachdenken und andere dazu bewegen, sich an sie zu erinnern, befinden sich immer, selbst während der Ausführung verschiedener Tätigkeiten, auf der transzendentalen Ebene und können deshalb die höchste Persönlichkeit Gottes verstehen. Srila Prabhupada hatte gesagt, dass hier der Prozess gegeben wird, wie man Bhakti-Yoga ausführen kann. Das heißt, dass man während seiner Tätigkeiten im Gedanken an Krishna beschäftigt ist. Sri Chaitanya Mahaprabhu, und dann wurde gesagt, dass ein Devotee, der das tut, immer auf der transzendentalen Stufe verankert ist und sich nicht einmal davor fürchtet, einen neuen materiellen Körper anzunehmen, weil er ja immer auf der transzendentalen Stufe bleibt. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu veranschaulichte diese Stufe der Befreiung, indem er betete: Mama Janmani Janmani Shvade Bhavatat Bhaktir Ahaituki Tvayi. Ich wünsche mir in meinem Leben nur eines, nämlich Geburt für Geburt in deinem grundlosen, hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein. Das ist das Schicksal, das kann hier. Selbst wenn ein Gottgeweihter durch den höchsten Willen des Herrn in der materiellen Welt geboren wird, setzt er seinen hingebungsvollen Dienst fort. Als König Bharata ein Fehler unterlief und er im nächsten Leben ein Reh wurde, unterbrach dies nicht seinen hingebungsvollen Dienst, auch wenn ihm wegen seiner Nachlässigkeit eine milde Strafe auferlegt worden war. Narada Muni sagt, dass ein Gottgeweihter selbst dann nicht verloren ist, wenn er von der Ebene des hingebungsvollen Dienstes herabfällt. Während die Lage der Nicht-Gottgeweihten völlig aussichtslos ist, da sie keinen hingebungsvollen Dienst ausführen. Die Bhagavad Gita 9.14 empfiehlt deshalb, man solle zumindest immer den Hare Krishna Mahamantra chanten. Satatam kirtayanto mam yatantas chadritha vrata namasyantas chamang bhaktya nitya yukta upasate. Ohne Unterlass preisen sie meine Herrlichkeiten, bemühen sich mit großer Entschlossenheit und verneigen sich vor mir. So verehren mich die großen Seelen unaufhörlich mit Hingabe. Man sollte den Pfad des hingebungsvollen Dienstes, der aus 9 verschiedenen Vorgängen, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam und so weiter besteht, nie verlassen. Der wichtigste all dieser Vorgänge ist das Hören vom Guru, von den Sadhus und aus der Shastra, das heißt vom spirituellen Meister, von dem heiligen Acharyas und aus den vedischen Schriften. Sadhu, Shastra, Guru, Vakya, Chitete, Gorya, Aikya. Wir sollten nicht den Kommentaren und Erläuterungen nicht Gottgeweihter zuhören, denn Srila Sanatan Goswami verbietet uns dies strengstens, indem er aus dem Padma Purana zitiert. Avaishnava mukot virnam putam harikatam ritam shravanam naiva katavyam sarapotishtam yathapayaha. Wir sollten diese Anweisung strikt befolgen und niemals versuchen, den Mayavadis, Unpersönlichkeitsanhängern, Nihilisten, Politikern oder den sogenannten Gelehrten zuzuhören. Da sich die Gesellschaft solcher Menschen nachteilig auswirkt, sollte man sie strikt vermeiden und nur rein Gottgeweihten zuhören. Srila Rupa Goswami empfiehlt daher Shri Guru Padashraya. Man sollte bei den Lotusfüßen eines rein Gottgeweihten Zuflucht suchen, der qualifiziert ist, ein Guru zu sein. Chaitanya Mahaprabhu definiert einen Guru als jemanden, der sich streng an die Lehren der Bhagavad Gita hält. Yare Deka Tare Kaha Krishna Upadesh. Ein Gaukler, ein Magier oder ein Akademiker, der Unsinn daherredet, ist kein Guru. Ein Guru ist vielmehr jemand, der die Bhagavad Gita, das heißt Krishnas Anweisung, so präsentiert, wie sie ist. Shravana ist sehr wichtig. Man muss von einem Vaishnava, Sadhu, einem Guru und aus der Shastra hören. Das Wort Kriyasu bedeutet mit den Händen verrichtete Arbeit oder durch Tätigkeit. Und ist in diesem Vers sehr wichtig. Man sollte einen praktischen Dienst für den Herrn tun. In unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein konzentrieren sich alle unsere Tätigkeiten auf die Verbreitung von Krishna-Literatur. Das ist sehr wichtig. Man kann an jeden Menschen herantreten und ihn dazu bewegen, Krishna-Literatur zu lesen, damit auch er irgendwann in der Zukunft ein Gottgeweihter werden kann. Und solche Tätigkeiten werden in diesem Vers empfohlen. Kriyasu yat Yatsch Charanara Vindayo. Tätigkeiten dieser Art werden die Gottgeweihten immer an die Lotusfüße des Herrn erinnern. Wenn man sich ganz darauf konzentriert, Bücher für Krishna zu verteilen, ist man völlig im Krishna, ist man völlig in Krishna versunken. Das ist Samadhi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Heute feiern wir Janmashtami, den Erscheinungstag von Sri Krishna. Nun, um Janmashtami richtig zu verstehen, stellen sich einige Fragen, die wir beantworten möchten. Janma heißt so viel wie Geburt. Heißt Janmashtami, dass Krishna geboren wird? In der Bhagavad Gita heißt es nein. Ajopisan avyayat ma bhutanam Ishvaropisan. Krishna bleibt immer der höchste Kontrollierende, von dem sowohl die materielle wie auch die spirituelle Welt ausgeht. Er fällt niemals unter die Gesetze der materiellen Natur, unter denen ein Lebewesen entsprechend seines Karmas den alt und unbrauchbar gewordenen Körper verlässt und dann in einen neuen Körper hineinversetzt wird. Wenn Krishna erscheint, so erscheint er nicht unter dieser Gesetzmäßigkeit des Karmas, nicht unter der Kontrolle der materiellen Energie, sondern unter der Führung seiner inneren Energie. Krishnas Erscheinen ist völlig transzendental, wie wir gleich in dem Lila-Katha noch hören wollen. Hier wollen wir aber zunächst einmal die philosophischen Grundsätze legen, auf das das transzendentale Spiel des Herrn nicht missverstanden wird. Sri Krishnas Erscheinen wird zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt gefeiert. Überall finden sich seine Geweihten zusammen und zelebrieren mit großer Freude dieses transzendentale Erscheinen von Krishnas Persönlichkeit. Sri Krishnas Erscheinen ist deswegen glücklich, weil mit seinem Erscheinen unglücksverheißende Dinge verschwinden. Krishna erschien in einer sehr unglücksverheißenden Zeit, wo die Welt völlig unter der Kontrolle von Dämonen war. Schon als er erschien, so heißt es, bewegten sich die Sternkonstellationen aus ihrer natürlichen Bahn. Der Rohini-Stern nahm eine sehr ungewöhnliche Konstellation an. Und überall auf der Erde, die unter dem Terrorregime von Kansa lag, wurde die Atmosphäre plötzlich unvorstellbar gut. Kansa hatte enorme Kräfte und enorme Macht. Man könnte ihn fast als den Inbegriff des Bösen beschreiben, der durch geschickte politische Intrigen sich an die Spitze eines Königreichs jetzt manövriert hatte, das ihm eigentlich nicht zustand, und der unablässig Krieg gegen andere Herrscher führte, die er alle nacheinander seiner Kontrolle unterwarf. Er war also ein Hitler der Antike, der jedoch über weitaus mehr Macht verfügte als dieser verwirrte Regierungsführer. Durch sein Regime wurde es so schwierig für Menschen, die im spirituellen Leben verankert waren, sich frei zu bewegen, dass die Brahmanas aufhörten, ihre regulierenden Pflichten auszuführen, das heißt, Yajnas zu tun. Die Brahmanas wagten sich nicht mehr, sich frei zu bewegen. Aber als Krishna in der Nacht erschien, da hörte man plötzlich überall das laute Chanten von vedischen Hymnen. Es wurde so glücklich. Wasserlilien, die nachts über nicht blühten, fing an zu blühen. Die Atmosphäre wurde sehr, sehr glücksverheißend. So wir als Krishnas Devotees zelebrieren Jamashtami, um ebenfalls glücksverheißende Umstände auf der Welt und auch im Leben, im eigenen Leben einzuladen. Nun, Shri Krishna, warum kam Krishna? Krishna kam, weil die Devotees um ihn beteten. Die Mutter Erde sah, wie diese, wie sie immer mehr durchtränkt wurde von dem Blut der damaligen Kriegsszenen, die durch Kansa initiiert wurden, sodass sie sich Hilfe suchen, wandte an Brahma, den Schöpfer, und sagte: Wo ist Gerechtigkeit? Wie können wir diesen Mittelstand abwenden? Und Brahma ging an den Ozean aus Milch, der im Universum existiert, und wandte sich an den Herrn Chirodakashayi Vishnu und bat um ein Erscheinen des höchsten Herrn. Und als er so am Ufer dieses Ozeans saß, tief in Meditation versunken, bekam er ein Signal, eine Antwort auf seine Gebete, nach der ihm der Herr sagte, er würde selber erscheinen, in seiner urersten, also oder ursprünglichen Form, würde er erscheinen und mit sich alle Erweiterungen Gottes bringen, um den Mittelstand auf der Erde also wegzubringen. Er sagte sogar, ich werde mein Sudarshan-Diskurs auch mitbringen, für alle Fälle. So, daraufhin erschien Shri Krishna zu Devaki und Vasudev. Dies hat einen sehr bedeutsamen Umstand, sehr bedeutsame Hintergrund. Devaki und Vasudev waren in der Vergangenheit Devatas gewesen, die um die also Sutapa und Vrishni gewesen, die darum gebeten hatten, dass der Herr ihr Sohn würde. Doch der Herr hatte gesagt, es gibt keinen, der so wie ich ist. Ich werde deswegen selber erscheinen. Sie wollten einen Sohn haben, so wie den Herrn. Das habe ich nicht so klar ausgedrückt. Aber der Herr sagt, es gibt niemanden, der so wie ich bin. Ich werde deswegen selber erscheinen. Und so erschien er dann auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ich möchte da ganz kurz durchgehen, sodass auch die neuen Gottgeweihten den Hintergrund haben. Es war so, dass Devaki durch Verwandtschaftsbeziehung mit Kansa verbunden war, von Kansa am Tage ihrer Hochzeit mit einer Kutsche zum Hause ihres Ehemanns Vasudev gebracht wurde. Es war ein durchaus freudvoller Hochzeitszug, bis plötzlich eine nicht verkörperte Stimme vom Himmel dröhnte und sagte, Kansa, du Narr, du weißt nicht, dass der achte Sohn deiner Schwester dich töten wird. Deswegen fährst du sie so seelenruhig zu ihrem zukünftigen Gemahl. Als Kansa diese Stimme hörte, das heißt, Materialisten haben eine große Schwierigkeit. Sie können ihre Sinne und ihren Geist nicht kontrollieren. Prahlad Maharaj sagte das schon zu Hiranyakashipu, seinem Vater. Er sagte, du bist schwach, weil du dein, unter der Kontrolle stehst von 6 machtvollen Generälen. Du bist unter Lust und Gier und Zorn und Neid und Illusion und Verrücktheit. Und du kannst auch noch deinen Geist überhaupt nicht kontrollieren. Und Hiranyakashipu war damals auch völlig aus dem Häuschen geraten. Du denkst, du bist machtvoller als ich. Das werde ich dir zeigen. Anyways, an dieser Stelle sehen wir auch Kansa, den Regenten, der völlig aus der Fassung gerät. und seinen Geist und seine Sinne nicht kontrollieren kann. Er nimmt sein Schwert und stürzt sich auf seine Schwester. Warte mal, das war nicht zum Einschlafen, das ist doch sehr spannend. Verstehe dich nicht. So, er stürzte sich mit großer Intensität auf seine Schwester und wollte sie umbringen, als er Vasudev dazwischen schritt und ihn beschwichtigte und sagte, lade nicht dieses Unheil auf dich, dass du eine Frau, die man eigentlich beschützen sollte, umbringst am Tag ihrer Hochzeit. Ich werde dir versprechen, dass alle Kinder, die von Devaki geboren werden, dir vorgestellt werden, sodass du mit ihnen verfahren kannst, so wie es dir beliebt. Auf diese Weise wirst du nicht getötet werden, sondern kannst sie töten. Vasudev tat das in der Hoffnung, dass sich Kansa wieder fassen, dass er zur Fassung kommen würde und nicht mehr unter seinem unkontrollierten Geist, also verrückte Dinge tun wollte. Und er tat dies auch, weil er wusste, dass Krishnas Erscheinen unaufhaltsam sein würde. So wurde dann Devaki und Vasudev von Kansa in ein Gefängnis hineingebracht, welches man heute noch in seinen Grundfestungen in Mathura besuchen kann. Es war ein unglaublich riesiges Festival mit verschiedenen Anlagen, Gefängnisanlagen und dieses Gefängnis wurde sehr sorgsam bewacht. Kamsa nun hatte dieses Gefängnis bewachen lassen, um dafür zu sorgen, dass jedes Kind, das geboren wurde, umgebracht werden würde von ihm. Nicht? So wie ein Kind geboren wurde, dann nahm er das Kind, oder dann ließ er sich das Kind bringen von Vasudev und es wurde dann umgebracht. Einmal sagte er, als er sah, wie Vasudev kam mit dem kleinen Säugling, nein, ich kann das nicht übers Herz bringen, das ist ja so ein kleines Kind und außerdem soll es der Achte sein, aber dann wurde er doch immer wieder von seinen Ministern bewogen, die Gräueltat zu tun und das Embryo zu töten. Also das Embryo sagt man nicht, das kleine Baby, was schon geboren war. So, dieses Gefängnis, so heißt es, um euch einen kleinen Einblick zu bringen, wurde von vielen Gefängniswächtern bewacht. Man hörte diese Gefängniswächter den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch schreien. Das, auf diese Weise wurden die Gefängnisinsassen voll Angst und voll Schrecken. Es war wie ein donnergrollender Schreien. Es war so heavy bewacht, dass nicht einmal ein Vogel über das Gefängnis fliegen konnte, weil Kansa Angst hatte, dass unter Umständen von außen irgendwie Manipulation geschehen werden würde. Da waren Zauberkundige vor den Gefängnispforten, die dafür sorgten, dass also nichts mit Devaki und Vasudev geschah. Sie wurden dann, nachdem das siebte Kind geboren war, anyways, das ist eine auch sehr, sehr transzendentale Geschichte. Ich möchte aber heute nur über Krishna sprechen. Wurden dann voneinander getrennt, mit Ketten angekettet, sodass es überhaupt gar nicht erst zu einer Schwangerschaft kommen könnte. Nicht? so standen sie voneinander entfernt, unfähig sich zu bewegen, die Eltern der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und dann kam plötzlich zu der angegebenen Zeit das Wunderbare. Krishna, der sich nicht aufhalten lässt, durch irgendwelche menschengemachten Arrangierungen, erschien plötzlich im geläuterten Geist von Vasudev, der zuerst sehr, sehr erfüllt wurde und glückselig wurde. Ihr wisst, die transzendentale Stufe des Krishna-Bewusstseins, in der Krishna erscheint, nennt man die Vasudev-Stufe. Das bedeutet, dass die Krishna nur im geläuterten Geist eines Devotees sein transzendentales Erscheinen nimmt. Willkommen. Sehr witzig. Setzen Sie sich richtig durch. So, schön, dass Sie kommen zu Jamashtami. Jetzt fühlt man, die Atmosphäre wird langsam aufgeladen, überall aus den verschiedenen Regionen Schweiz. Es kommen die Devotees herbei gezögert. Sehr, sehr nice. Wir sind gerade da bei Krishnas direkten Erscheinen. Er erschien in Vasudevs geläuterten Geist, der sich ungefähr 50 Meter entfernt von Devaki unter Ketten an der Wand befand. Und dann ging Krishna wie die Strahlen der Sonne, die im Osten aufgeht und auf den Mondschein, in den Geist von Devaki hinein. Und von dem Geist Devaki ging er hinein in ihren Mutterleib. Und als dies geschah, wurde Devaki von einem Leuchten erfüllt, das so stark war, dass die Dämonen nicht hinschauen konnten, weil es so blendend war. Die Halbgötter nun nahmen dieses transzendentale Leuchten wahr. Es hatte sich auch rumgesprochen, dass Krishna erschien. Ja, die Halbgötter erschienen in diesem Moment, einige Halbgötter waren schon vorher erschienen, um bei Krishnas Erscheinen dabei zu sein. Und sie wurden sichtbar in der Gefängniszelle. Es war jetzt nicht so ein kleines Kali-Yuga-Gefängniszelle, sondern ein königliches Gefängniszelle, ziemlich weitläufig die Angelegenheit. Und da wurden die Halbgötter sichtbar und brachten ihre Gebete da für Shri Krishna, der im Mutterleib war. Sie brachten wunderbare Gebete da, und ich möchte euch allen als kleinen Lesetipp für heute geben, wenn Zeit da ist, wo man sich im Shravanam Kirtanam beschäftigen kann, diese Gebete zu lesen. Die sind im zweiten Kapitel des 10. Kantos zu finden. Sehr, sehr schöne Gebete zur Verherrlichung Krishnas. Als das geschehen war, dann kam eine Zeit, wo Krishna sich im Mutterleib befand, und dann erschien er plötzlich in seiner vierarmigen Form vor Devaki und Vasudev. Er erschien also nicht in einer Fruchtblase und wurde herausgedrückt durch die Wehen der Bauchmuskulatur, sondern erschien auf eine transzendentale Art und Weise, völlig dekoriert mit seiner Krone und mit vier Händen, erschien als transzendentaler Vishnu. So als Devaki und Vasudev ihn so sahen, waren sie sehr verwirrt und konnten, also überwältigt besser, und konnten zuerst nicht ihre Gebete darbringen, doch durch den Einfluss des Herrn gelang es ihnen, ihre Fassung zu gewinnen und wunderschöne Gebete darzubringen. Und dann sagten sie: Mein lieber Herr, du bist erschienen, aber so kann dich jeder sehen. Kamsa wartet nur darauf, dass du erscheinst, und er will dich umbringen. Versteht ihr? Da wurden die mütterlichen Gefühle plötzlich wach. Und die elterlichen Gefühle. Deswegen bitten wir dich, zu einem kleinen Baby zu werden, sodass wir dich verstecken können. Denn wo kannst du hier hin mit dieser achtungseinflößende Form? Du kannst dich ja nirgendwo verstecken in dieser Welt. Baby ist eine kleine Chance, dass wir dich unterbringen. So tat dann der Herr seinen Geweihten den Gefallen und wurde zu einem kleinen Baby. All dies geschah in der Nacht. Vasudev dann machte einen Plan. Er wollte Krishna verstecken, aber nicht in der Gefängniszelle, sondern woanders. Und er wusste nicht wie. Er war angekettet, konnte sich nicht bewegen. Da war das kleine Kind, was da lag, auf dem Boden, dem seine ganze Zuneigung gehörte, und er musste was tun, um Krishna in Schutz zu nehmen vor Kamsa, der sicherlich bald hören würde. Der wartete ja jeden, der konnte ja kaum mehr schlafen, das war ja bekannt, der litt unter extremen Schlafstörungen, weil er so angsterfüllt war. Der konnte also jeden Augenblick reinkommen, Madhu Mandal. So spannend. Er wusste nicht, was tun. Plötzlich geschah das Wunderbare. Die schweren Eisenketten fielen ihm von den Gliedern, von den Händen und von den Füßen. Und noch seltsamer, die Tür, die also wirklich dick war, meterdick, öffnete sich knarrend. Und was noch seltsamer war, die ganzen Wächter, die in allen Kampfkünsten bewandert waren, die wirklich nicht einfach mal zu viel aßen und dann einschliefen in der Bhagavatam-Klasse. Also die gehen natürlich nicht zum Bhagavatam-Klasse, sondern die also keine Probleme hatten, ihren Körper zu kontrollieren, wurden plötzlich so müde, dass sie sich hinlegten und schliefen. Die lagen da einfach. Das war die Situation. Und ihr müsst jetzt nicht denken, aha, ein Tor. Das waren hunderte von Toren. Das war ja so schwer bewacht. Da ist Stammheim nichts dagegen. Das ist also das Gefängnis, auf das die Deutschen stolz sind. Und Vasudev, völlig überrascht, ein wenig angstvoll, nahm das transzendentale Kind und ging durch die Türen hindurch. Er hastete durch die langen, endlos erscheinenden Gänge und kam in die Freiheit und lief. Er hatte ein Ziel. Er wusste von dem Dorf Vrindavan, was von Mathura aus gesehen sofort stromaufwärts lag. Richtig? Stromaufwärts lag. Er wusste von diesem Dorf und er wusste, dass dort Nanda Maharaj und Yashoda ihr transzendentales Erscheinen lebten, und er wusste, dass sie ein Kind ebenfalls erwarten. Er hatte eine Idee, was das sein wird, wenn wir gleich hören. Es fing an, unglaublich zu regnen und zu stürmen, als er Krishna durch die dunkle Nacht trug. Doch dem wurde plötzlich Beihilfe geschaffen, indem eine Schlange, eine große Schlange, sich aufbäumte hinter Vasudev und mit ihren vielen, vielen Köpfen ein bewegliches Dach bildete, sodass der Regen nicht den transzendentalen Körper des Herrn berühren konnte. Dies war niemand anderes als Ananta Shesha, oder andere Name, ja, Ananta Sheshat, der mit Balaram identisch ist, der dafür sorgte, dass sein Bruder nicht einmal ein kleiner Regentropfen störte. Und so ging Vasudev zu der Yamuna hin. Nun, die Yamuna führte unglaublich viel Wasser. In dieser Nacht hatte sie sich verwandelt in ein Wildgewässer. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, es regnete, und der andere Grund, den werden wir gleich sehen. Es regnete, es war unglaublich tief, keine Spur zu sehen. Doch plötzlich sah Vasudev ein Fuchs, der dort war. Und dieser Fuchs schaute immer wieder zu ihm hin und fing dann an, in die Yamuna reinzuwaten. Und wo der wartete, war das Wasser plötzlich nur knöcheltief. Yamuna gab also eine Spur frei. Er hatte Krishna auf einem Korb, um ihn hochzuhalten, um zu sehen, dass also nichts geschah, dass er nicht ins Wasser kam. Er machte sich auf das Waten, das tiefe Bauchwaten und Brustwaten gefasst. Aber es war nicht nötig. Es ging nur durch die Brust. Plötzlich kam eine unglaubliche Woge an und schwemmte Krishna auf den Korb. Und Vasudev wurde von Panik erfasst. So weit sind wir jetzt schon gekommen. Jetzt holt sich der Fluss, der Unheimliche, meinen transzendentalen Sohn. Das war so zu verstehen, dass Yamuna sich nicht mehr kontrollieren konnte. Sie wollte den transzendentalen Körper des Herrn berühren und deswegen schwappte sie in den Korb hinein und entriss ihn für eine kurze Zeit Vasudevs Obhut. Vasudev suchte überall in dem Wasser und fand dann seinen Sohn ganz seelenruhig auf einem Blatt schwimmen in der Yamuna. Er freute sich mit ein großes Lächeln spielte um seine Lippen. Nahm ihn zurück und lief weiter und kam dann zu wie soll ich mich ausdrücken, Nanda Maharaj und Yashoda. Yashoda hatte in dieser Nacht eine sehr anstrengende Geburt gehabt. Und zwar war es nicht ein Kind, sondern es waren zwei geworden. Willen mehr. Eines war ein Mädchen, das andere ein Bube. Als Vasudev nun kam, wollte er eines der Kinder. Nur für Vasudevs Augen jedoch, der war so in Aufregung, sah nur das Mädchen. Und er nahm dieses, das ist jetzt sehr, sehr kompliziert, was jetzt geschieht. Ihr müsst euch wirklich konzentrieren und auch die Aufmerksamkeit darauf richten. Er nahm das Mädchen und wollte es austauschen gegen seinen Sohn. Als er Krishna runterlegte, wurde dieser Krishna eins mit dem anderen Kind, welches ebenfalls Krishna war. Ja, ihr habt richtig gehört. Krishna war erschienen als Sohn von Yashoda und Nanda in dem Dorf Vrindavan. Krishna war auch erschienen als Vishnu im Gefängnis von Kamsa als Sohn von Devaki und Vasudev. Wie ist das zu verstehen? Well, Krishna verlässt niemals Vrindavan, heißt es. Er ist immer in Vrindavan. In seinem anderen Aspekt jedoch, als Vishnu, ist er alldurchdringend. Eigentlich ist Krishna die Quelle von Vishnu. Nun, er war in dieser Form, in der Krishna-Form, jedoch bleibt er nur in Vrindavan, wo seine liebenden Gottgeweihten sind. Und in dieser und so konnte es geschehen, dass der sagen wir mal, Vishnu Krishna, oder wie es gesagt wird, der Vasudev Krishna, der aus Mathura nach Vrindavan gebracht wurde und dort eins wurde mit seinem Ursprung, dem Vrindavan Krishna. Vasudev dann brachte das ausgetauschte Kind, das kleine Mädchen, zurück in das Gefängnis. Als er zum Gefängnis kam, waren noch alle Tore offen. Er konnte in die Zelle zurückfinden. Er legte sich die Ketten an, die sich wieder schlossen, nahtlos schlossen übrigens. Und das Baby fing an zu krakeelen. So, als das Baby loskrakeelte, da hörte der Kamsa davon und kam sofort in das Gefängnis reingestürzt und sagte, nun ist mein grausamer Tod geboren. Und als er reinkam, fand er Devaki vor und sagte, Devaki hatte das Kind in den Arm und sagte, du kriegst es nicht. Es ist nämlich nur eine Tochter. Du wirst nach der Prophezeiung vom achten meiner Söhne geboren werden. Das heißt, ausdrücklich ist ein männliches Kind. Schau her, es ist ein weibliches Kind. Aber Kamsa kannte keine Unterscheidung. Er war wieder in diesem Zustand, wo sein Geist und seine Sinne völlig seiner Kontrolle entwichen waren. Und so nahm er das Kind und wollte es auf den Boden zerwerfen, als das mysteriöse Kind seinen Händen entschlüpfte und zu Yogamaya wurde, einer achtarmigen Form, die auf einem ritt sogar auf einem Tiger und sagte, Kamsa, du nah! Dein Tod ist bereits woanders. Und so verschwand sie dann mit dieser Prophezeiung. Kamsa hatte ab da unter starker Persönlichkeitsspaltung zu leiden. Er wurde schizophren vor Angst. Er sah immer wieder schlimmste Vorahnungen für seinen Tod. Krishna und war so gestört, dass er eine Brigade von Dämonen und Soldaten zusammenstellte, die über das ganze Land ging und jedes Kind töten sollte, was länger als was vor 10 Tagen geboren worden war. Eine dieser Dämonen, die er schickte, war eine Zauberin namens Putana. Als Krishna Jiva Goswami beschreibt, dass Krishna in Vrindavan erschien und dass da Zeremonien gemacht wurden zu seinem Erscheinen und dass viele kamen, um Krishna, das heißt, genauso wie die Bienen nicht auf eine Einladung von der Blume warten, sondern einfach uneingeladen über die Lotusblume schwirren und sie aufsuchen, so sind auch viele, viele, viele Wesen, bekannt und unbekannt, in das Haus von Nanda Maharaj eingegangen. Es waren Devatas, es waren Menschen, die allesamt Krishna besuchten und sehen wollten. Putana hatte sich spezialisiert, Kinder zu töten, indem sie ihm das Blut austauchte, und sie begab sich auch in das Haus von Nanda Maharaj. Was sie jedoch tat, war, sie nahm eine andere Form an. Sie spielte mit einem Spiellotus. Sie hatte ein sehr attraktives und charmantes Äußeres, sodass alle sie durchlaufen ließen. Sie sah nicht aus wie ein Monster, sondern wie die Glücksgöttin personifiziert. Und die Einwohner von Vrindavan, die sie sahen, dachten, aha, nun kommt Lakshmi und will ihren ewigen Gemahl Narayan besuchen. Gut, sie kam überall durch, sie kam in das Palast. Sie hatte einen grausamen Plan. sie hatte sich ihre Brustwarzen eingerieben mit dem verderblichsten aller Gifte und wollte kommen und so mütterlich tun und sie Krishna ihre Brust geben und ihn dabei dann töten auf diese Weise. Doch wir alle wissen, Krishna, als er sie kommen sah, sie nicht gehindert wurde von den getäuschten Einwohnern, packte sie und sauchte mit der bitteren Milch ihrer Brüste auch die Lebenskraft aus ihr heraus. Als das geschah, wollte sie Krishna abschütteln, doch und lief. Noch während sie, als sie den Dorfrand erreichte, wurde sie gezwungen, ihre andere Form anzunehmen, die größer war als King Kong. Das ist unverständlich zu reden. Sie war 16 Kilometer lang. Also es war höher, auf doppelt so hoch wie der Mount Everest. Heavy, ne? Das war keine gewöhnliche Dämonen. Und sie hatte doch keine Gewalt über Krishna, sondern brach dann am Dorfrand krachend zusammen, wobei sie die ganzen Bäume für 16 Kilometern aufsplitterte beim Aufprall. Nun, als die als Nanda und Yashoda kamen und Krishna so nach Krishna suchten, befürchteten sie natürlich das Schlimmste, dass er ebenfalls verloren gegangen war. Doch sie sahen Krishna, der seelenruhig auf der Brust der Dämonen spielte. Das war kein Problem, denn er erhält das gesamte Universum durch seine Kraft. Was kann ein gewöhnlicher oder außergewöhnlicher Dämon dieser Welt Krishna anhaben? Krishna also, und das ist sehr wichtig für diejenigen, die sich mit Krishna Lila beschäftigen, verfügte über die Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes, selbst in den jüngsten Tagen, als Bhutana kam im Zuge dieser Kindervernichtungsaktion von Kansa. Da hatte Krishna schon diese ungeheuren Kräfte. Krishna vollführte dann in Vrindavan transzendentale Spiele und ich möchte gerne hier jetzt ein wenig über Krishna sprechen. Schließlich ist ja Krishnas Erscheinungstag und wir wollen ein bisschen mehr in dieses Krishna-Tattva eingehen. Diejenigen, die heute Morgen bei der Vorlesung aus dem Nectar of Devotion dabei waren, haben sich noch daran erinnert, dass Krishna vier transzendentale Eigenschaften besitzt, die niemand, also keine andere Inkarnation Gottes besitzt. Zum Beispiel gibt es diese Manifestation Krishnas als Mahavishnu. In dieser Manifestation gehen ja die gesamten Universum aus ihm hervor. Das ist also eine Eigenschaft von Krishna, die auch Mahavishnu besitzt, nicht? Dass die Universen aus ihm hervorgehen. Und außergewöhnliche Macht ist auch, wird auch von seinen anderen Erweiterungen geteilt. Doch es gibt vier Eigenschaften, die Krishna von allen anderen Erweiterungen Gottes unterscheiden. Diese Eigenschaften sind auch sehr interessant für solche, die sich mit überhaupt dem Thema Gott befassen. Und ich möchte sie hier kurz noch einmal in eure Erinnerung rufen, denn sie werden euch helfen, an diesen Tage mehr über Krishna nachzudenken. Zunächst einmal Lila Madhurya, Krishnas transzendentale Spiele in Vraja überragen alle anderen Lilas an dieser Süße. Das Besondere nämlich ist, dass Krishna in diesem Lila von der Liebe seiner Geweihten überwältigt ist und sich unter dieser Kontrolle bewegt. Ich möchte gerne hier ein Lila erzählen, was das klar macht, wie wunderbar Krishnas transzendentale Spiele sind und wie süß Krishnas transzendentale Spiele sind. anhand eines Lilas, was Bhakti Charu Maharaj in Mayapur erzählt hatte und das für mich völlig neu war und sehr, eben, ihr werdet sehen, wie anziehend das ist. Krishna Lilas oder werden deswegen so wunderbar betrachtet, weil das Rasa-Lila, was er ausführt, nämlich dieser Tanz mit seinen Devotees, den Gopis, sehr, sehr besonders ist. Es dauert an in einer Nacht, die so lang ist wie die Nacht von Brahma. Und es findet statt in Vrindavan, aber Vrindavan ist zu dieser Zeit erweitert, dass es so groß ist, der Tanzplatz so groß ist wie das Universum. Wir haben heute Gadadha zu Gast in Zürich, ein zynisch begabter Devoti, also Physiker. Hier in diesem Rasa-Lila sehen wir, wie Raum und Zeit transzendiert werden. Nicht? Plötzlich finden wir die Zeit erweitert in eine Nacht von Brahma. Das sind Millionen von Jahren. Und der Tanzplatz findet nicht mehr in einem geografisch messbaren Gebiet statt, sondern ist so groß wie das gesamte Universum. Sagt ihr nicht? Das ist Krishnas erstaunliche Rasa-Lila. In dieser Zeit sind auch alle Jahreszeiten, jetzt kommt etwas, wo die Gesetze der Biologie plötzlich Köpfe kratzen, davor stehen vor dem Rasa-Lila. Alle Jahreszeiten sind manifestiert in dieser einen Nacht. Es gibt 6 Jahreszeiten nach der vedischen Zeitrechnung. Wir kennen 4. Diese Jahreszeiten kamen und dienten Krishna mit ihren jeweiligen Vorzügen. Der Frühling mit den Blumen, der Sommer mit dem angenehmen Klima und so weiter und so fort. Ich will da nicht so in die Einzelheiten hineingehen. Aber ein Lila möchte ich euch heute erzählen, was ihr noch nicht, vielleicht noch nicht kennt, also ich hoffe, dass es neu für euch ist und euren Geist sehr auf Krishna anzieht. Denn es ist sehr wichtig, dass wir über den persönlichen Krishna hören. Wenn wir unser Dienst mit großer Anstrengung ausführen, unseren Geist und unsere Sinne konzentrieren und den Regeln des Sadhana-Bhaktis folgen, ist es manchmal schwierig. Wir sehen das morgens, wenn die Devotees, die sich so bemüht haben in ihrem Service, kommen und in die Bhagavatam-Klasse kommen und dann den Kopf auf die Schulter des Nachbars legen und friedlich ein, also die Realitätsebene wechseln. Es ist schwierig, durch Sadhana-Bhakti, durch den Vaidhi-Bhakti-Prozess, immer den Geist zu kontrollieren, immer unter Druck Dinge zu tun. Es wird aber sehr einfach, wenn man eine Anziehung zu Krishna erfährt. Ja? Dann wird die Aufmerksamkeit gezogen. Wir müssen uns nicht mehr pushen, um etwas zu tun, sondern wir werden gezogen, ganz von automatisch. Und deswegen ist Krishnas transzendentales Erscheinen so wichtig für uns, weil hier die Möglichkeit für uns besteht, unsere Anziehung zu Krishna zu entwickeln. Versteht ihr? Lilas von Krishna zu hören aus dem Krishna-Buch ist nicht ein Luxus von einem Nektar-Devotee, sondern es ist eine Notwendigkeit. Denn wenn wir einfach nur immer versuchen, uns in Vaidhi-Vorgang zu allem zu pushen, weil wir durch Intelligenz verstanden haben, das ist wichtig und gut, dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir nicht so gut voran. Schlaf, Neid, Lust und diese ganzen Fallstricke, die uns Maya auf dem Wege in die spirituelle Welt in den Weg liegt, bleiben immer stärker als wir. Meine Maya, ist sehr, sehr schwierig zu überwinden. Wenn wir aber nur ein klein wenig Wohlgeschmack an Sri Krishnas transzendentalen Lilas empfinden, dann werden wir mit Leichtigkeit angezogen und durch diese Anziehung wird es uns sehr, sehr möglich, sehr leicht möglich sein, uns vorwärts zu bewegen. Ihr werdet das heute Abend um 12 Uhr nachts merken. Wir fasten ja heute. Keiner wird euch sagen, jetzt schlaf nicht, Madhu. Es ist 12 Uhr nachts. Es ist die Prasadam. Die Beine werden automatisch den Menschen dahin tragen. Nicht? Es ist weil eine große Anziehung, die deutlich formuliert wird von dem kleinen Kerl zwischen den Zahnreihen, präsent ist und man somit so dies ist ein einfaches Beispiel, was tut mir leid, es passt sehr ein, überwältigend einfach, das zeigt dieses Prinzip der Anziehung. Wir sind jetzt aus Samen geboren, aus Sekreten, wenn wir es biologisch ausdrücken. Wir wollen aus Anziehung geboren werden. Wir wollen Ratija werden. Ratija heißt jemand, der aus Anziehung geboren wird. Dann ist das spirituelle Leben einfach. Ein Sekret Link hat schwierig. So, nach diesen etwas aufrüttelnden Äußerungen wollen wir wieder zurück zu dem eher den anderen Thema. So, Krishnas, ich wollte über dieses transzendentale Spiel erzählen. Ihr wisst, der Rasa-Lila, den Krishna mit den Gopis führt, ist etwas, von dem jeder in Vrindavan weiß, aber, das ist das Interessante, gleichzeitig ist diese Beziehung von den Gopis zu Krishna in eine geheimnisvolle Atmosphäre eingewickelt oder umhüllt. Es ist nämlich so, dass Krishna hier im Parakriya Rasa, das heißt in der Beziehung der Unverheirateten mit den Gopis sich trifft, die seine Devotis sind und die Teile von ihm sind, in einem in eben dieser besonderen Situation des nicht selbstverständlichen. Es ist selbstverständlich, wenn Verheiratete sich treffen, aber es ist völlig unselbstverständlich und sehr geheimnisvoll und mit vielen mit dem Umgehen von vielen Hindernissen verbunden, wenn sich Unverheiratete treffen. So, natürlich, einmal sagte zu Prabhupada ein Leitner, ich finde es unmoralisch, dass Krishna sich mit dem Rasa, im Rasa-Lila mit den Gopis trifft. Ich finde es auch unmoralisch, dass Krishna 16.100 und 8 Frauen in Dwaraka geheiratet hat. Und Prabhupada sagt, ich finde sie unmoralisch. Sie haben sich eine Frau von Krishna geklaut. Der war mit einer Frau verheiratet. Ich finde sie sind unmoralisch. Der das ist also dazu zu sagen. So, trotzdem, Radharani hatte immer das Gefühl, dass sie sehr unkeusch sei. Dadurch, dass sie verheiratet war mit Abhimanyu. Abhimanyu ist übrigens der Schattenkrishna. Und sich dennoch mit Krishna in der Nacht traf. Einmal sagte sie, für mich ist keine Chance. Ich bin unkeusch, in dem Sinne, dass ich mich mit Krishna treffe. Trotzdem kann ich niemals mit Krishna mich in der Offenheit treffen, denn ich bin bereits verheiratet. Für mich bleibt nur das entsetzliche Leid, die Nacht des Leides. Das ist mein Schicksal. So Krishna beschloss, eine transzendentale Arrangierung zu machen. Und zwar war es einst so, dass Yashoda ihn seuchte, als er plötzlich von dem Schoß Yashodas runterfiel und scheintot am Boden lag. Oh, Yashoda, was ist los? Habe ich ihn vergiftet? Ist er plötzlich tot? Und sie ließ nach einem Arzt suchen. Dieser Arzt war noch nie in Vrindavan gesichtet worden. Er sah jedoch sehr autorisiert aus. Er hatte weiße Haare, war sehr alt und er war eine Krishna selber. Und so kam denn Nanda Maharaj mit diesem Arzt hin und der Arzt schaute sich ihn an. Oh, sehr heavy. Er schwebt in äußerster Lebensgefahr. Das Einzige, was ihn retten kann, ist, wenn er von dem Wasser besprengt wird, das eine Frau getragen hat, die völlig keusch ist. Wie will man das rausfinden? Ganz einfach, sagte der Doktor, wir nehmen ein metallenes Gefäß, ein Krug und bohren 1000 Löcher rein und wenn eine keusche Frau diesen Krug mit Wasser füllt und auf den Kopf trägt, wird das Wasser drin bleiben, bei einer unkeuschen nicht. Da sagte Yashoda, das werde ich sofort machen, also kein Problem. Nein, sagte der Doktor. Geht nur bei einer Frau, die nicht die Mutter ist. Sonst wird es nicht. So wurden also nach und nach die Brijbasis gebeten, also die erklärten sich freiwillig dazu, dieses Experiment zu machen, mit dem Krug ins Wasser zu gehen. Und schon wenn sie den Krug aus der Yamuna herausführten, rannte das Wasser aus dem Krug heraus. Alle Frauen gingen beschämt in ihre Behausung. Oh, sagte Krishna, sagte der Doktor, da sind ja noch diese beiden Yatila und Kotila. Das sind jetzt die Schwiegermutter und die irgendwas, ich kenne die, also die Schwester des Mannes von Radharani und die Mutter des Mannes von Radharani. Yatila und Kotila, die sind sehr keusch. So ging dann also, wurden die geboren. Die wollten gar nicht Krishna heilen, aber weil es darum ging, dass sie zeigten, wie keusch sie waren, keuscher als alle Frauen von Vrindavan, wurde zuerst Kotila, die Tochter von Yatila, gebeten, mit dem Krug zu kommen. Und das Wasser blieb zuerst drin, aber als sie es auf dem Kopf hatte, ging das ganze Wasser über sie. Und Yatila sagte, ich werde dich enterben. Das ist ja noch so schöner. Ich dachte, du wenigstens bist in dieser Gemeinschaft von Braj. Okay, nun muss ich sehen, dass auch du wahrscheinlich dich mit Krishna heimlich triffst. Also zu schlimm, um wahr zu sein. Jetzt lass mich mal. Und er nahm Yatila und nahm den Krug. Wasser blieb auch drin. Sie nahm es auf Rätier. Nahm es auf den Kopf und damit, als es auf dem Kopf hatte, mit einem gewaltigen Gurgeln kam das ganze Wasser aus ihr heraus, aus dem Krug heraus und benetzte sie und sie wusste überhaupt. Und sie sagte, sie wurde total verwirrt, alle lachten sie aus. Recht geschieht es dir. Yatila gab aber nicht klein bei. Sie sagte, ach, Nonsens! Wer soll denn glauben, dass ich Wasser in einem Topf
mit 1000 Löchern hält. Er scheint die Sonne, so sagte sie, er scheint die Sonne in der Nacht, oder beide Vergleiche. Er geht ein Elefant durch irgendwas Kleines durch, also ich weiß nicht, ein Nadelöhr was vielleicht, als das Wasser in einem Krug mit 1000 Löchern bleibt. Das weiß doch jeder. Wir müssen, so sagt der Doktor, sagt es nicht mehr. Sie versteht nicht. Sie versteht nicht. Wir müssen jetzt jedoch jemanden finden, der keusch ist. Ist hier nicht irgendjemand, der keusch ist? Alle Frauen von Vrindavan waren jetzt gekommen und Nanda und Yashoda verzweifelten. Krishna lag noch immer da auf dem Boden und hatte sich noch nicht gerührt. Was sollte jetzt geschehen werden? So, der Doktor sagte, wartet mal. Und fing an, auf dem Boden von Vrindavan eine astrologische Kalkulation zu zeichnen. Dann rechnete er noch und sagte, da ist eine, die noch nicht gekommen ist. Und die ist die Keuscheste. Die heißt Srimati Radharani. Ja, sofort sollte sie gebracht werden, sagte Yashoda. Und Radharani wurde gesucht, wieder in ihrem Raum, saß in Javad, dem Haus von Yatila und Kotila, und die immer die Verdächtigten mit Krishna zusammen zu sein. Und sie saß dort traurig, sehr, sehr traurig, in der Nacht des Leides. Und sie wurde geholt, in Kenntnis gesetzt, Krishna ist da. Ich dachte also, ja, wenn ich Krishna helfen kann, ging zum, aber ich werde wirklich nicht mehr sofort nass werden, das nützt überhaupt nichts, ich bin ja nicht täusch. Ich bin ja mit Krishna zusammen immer. Und sie nahm mit zitternden Händen den Krug, füllte ihn mit Wasser, blieb mit Wasser, blieb voll mit Wasser, sie ging hin, dann sah sie Krishna, dann machte sie, Krishna wachte sofort auf, und wurde etabliert, dass Srimati Radharani die Keuschheit ist. Das ist ein wunderbares Lila. Finde ich hier echt gut. Das ist ein Lila Madhurya. Dann Prema Madhurya. Krishnas ewige Gefährten, die Nanda Maharaj, die Gopas und die Gopis, sind ständig. Sie sind so voller Liebe zu Krishna, dass Krishnas transzendentale Herrlichkeit diese Glorien nicht bestehen können vor dieser Liebe, sondern er zu einem höchst liebenswerten Kind wird, dem Liebling von Vrindavan. Da ist keine Frage in Vrindavan von Krishnas Macht als Schöpfer allen Seins, da ist keine Frage davon, dass Krishna allwissend ist. Nein, für die Gefährten von Krishna ist Krishna einfach nur wunderbar. Sie sind überwältigt von Liebe. Das heißt, manche Kuhhirtenjungen von Krishna, die lassen Krishnas Hand niemals los. Zubal zum Beispiel. Immer, kann das einfach nicht, kann nicht existieren, ohne Krishna an der Hand zu halten. Und so sind alle mit Einwohner von Vrindavan voll mit transzendentaler Liebe. Sogar die Rehe und die Waldtiere. Wenn Krishna vom transzendentalen Kühlhüten in das Dorf geht, kommen diese mit an den Dorfrand und bleiben bis zum Morgen vorm Dorfrand, weil sie die Trennung von Krishna nicht ertragen können. Und warten, wann kommt Krishna wieder aus dem Dorf heraus in unseren Wald? So hat jeder dieses Ausmaß an transzendentaler Liebe für Krishna. Dann Venu Madhurya. Krishna spielt auf seiner transzendentalen Flöte. Wir haben heute Morgen gehört, dass die Halbgötter völlig verwirrt sind, wenn diese Flöte, wenn dieser Flötenklang kommt. Diese Flöte
ruft, wenn Krishna spielt an dem Ufer der Yamuna auf der Flöte, fühlt jede Gopi sich persönlich angesprochen durch den Klang der Flöte. Sie dringt also in jede Gopis Ohr und ruft sie in einer ihrer eigenen Melodie. Ich möchte euch, wenn man es nicht heute vorliest, dann nie, über Krishna, über 8 verschiedene bemerkenswerte Effekte von Krishnas transzendentaler Flöte unterrichten, dass wir das mal verstehen. So, Halbgötter und wie Lord Brahma und Lord Shiva brechen ihre Meditation und vergessen alles, wenn die erste Tune, wenn die erste Melodie durch ihre Ohren stößt. Das hatten wir heute Morgen. Lord Shiva hört sofort auf seiner Dindim-Trommel zu spielen und Lord Brahma sitzt völlig erstaunt auf seiner Lotusblume und vergisst alles Schöpfen und alles Managen. Und Lord Ananta Shesha, diese transzendentale Schlange, beginnt sich hypnotisch hin und her zu biegen. Das ist bei der ersten Melodie. Es gibt ja verschiedene Melodien. Die zweite Melodie sorgt dafür, dass die Yamuna in ihrem Fließen nicht nur stoppt, sondern rückwärts fließt. Alles geht zurück. Der Mond hört auf, am Firmament zu reisen, wenn die dritte Melodie erklingt. Die Kühe nun laufen auf Krishna zu und bleiben bewegungslos stehen mit Ohren, die wie Becher geformt sind, damit sie den Nektar der Melodien kriegen und nicht, die sind so nach oben, gehen so nach oben, dass nichts rausläuft. Sie haben Angst davor. Das beschreibt Jiva Goswami, wenn die vierte Melodie erklingt. Und wenn die fünfte Melodie, die fünfte, einmal heißt es Tune, einmal Melodie und dann die fünfte Note erklingt, dann fangen die Gopis an, aus ihren Häusern zu laufen und in Richtung Krishna zu laufen. Bei der sechsten Melodie kommt plötzlich Herbst über Vrindavan. Früchte sind plötzlich an den Bäumen und Blumen blühen. Und auch die Steine, die schmelzen, wenn diese Melodie ertönt, die sechste. Deswegen seht ihr in Vrindavan auf manchen Steinen Fußabdrücke von Krishna. Noch heute, sie sind so gekommen, dass Krishna hat da gespielt, die Flöte gespielt und ist dann rübergegangen und eingesunken in die flüssigen Steine. Und als er dann rausgegangen sind, sind die Steine dann irgendwann wieder erstarrt, weil das schon weitergelaufen war. Und dann sind diese Fußabdrücke da. Zum Beispiel auf der Spitze von einem Hügel in Kanyavan ist ein solcher Fußabdruck zu sehen. Ich habe ein Bild davon, in meiner Vrindavan-Slideshow, die alle die Beweise brauchen. Und dieser Fußabdruck ist ein echter Fußabdruck. Sowohl Baladev Vidya Bhushana als auch Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur haben bestätigt, dass das ein Fußabdruck von Krishna ist. Und schon so früh wie Ramanujacharya, also 12. Jahrhundert oder so, der hat es auch bestätigt. Also der ist schon so lange da und man kann ihn sehen. Sein sinnvolles Haupt, also oder weniger sinnvolles Haupt darauf legen und ein transzendentales Erlebnis machen. Die siebte Note nun, wenn die erklingt, dann kommen alle 6 Jahreszeiten auf einmal. Bei der sechsten ist es nur der Herbst mit den Früchten, bei der siebten sind es alle Jahreszeiten und südliche Brisen tragen das Aroma von frischen Blumen und so weiter. Und bei der achten Note von dieser Flöte, da spielt Shyama Sundara, Krishna, den Namen von Radha. Und wenn Radha diese achte Note gehört, dann kommt sie, lässt sie alles stehen und liegen und läuft zu Shrimati, läuft zu Krishna hin. Das heißt, dass die Gopis von diesen der Flöte machtlos ausgeliefert sind, denn wenn sie ruft, kommen sie so wie Blätter, so heißt es, die vom Herbstwind ergriffen und durcheinander geschrieben werden. Und das ist also Krishnas transzendentale Flöte. Krishnas transzendentale Flöte ist auch die Ursache für alle Schwingungen, insbesondere das Ziel des transzendentalen Ohms. Die wird durch Krishnas transzendentale Flöte geschaffen und auf dieser Schwingung beruht alles in dieser Welt. Und die Physiker wissen, dass diese Welt im Grunde genommen nur aus winzig kleinsten Partikelchen besteht, die gehalten werden durch eine Vibration, eine Schwingung. Das ist die subatomare Wirklichkeit, die dieses nur den stärksten Mikrofon, also Mikroskopen, zum Teil erschließt. Und diese Schwingung ist letztendlich von Krishnas transzendentaler Flöte ausgegangen. Deswegen auch diejenigen, die Om chanten und im Om sich so vergnügen, also denen das so viel Freude bereitet, die sind im Grunde genommen mit Krishna verbunden, wissen es aber nicht. So, die letzte Eigenschaft ist die Rupa Madhurya, Krishnas transzendentale Form, und da kommen wir dann auch zum Ende. Ich sehe schon, dass wir ziemlich die normale Zeit überschritten haben. Diese transzendentale Form des Herrn ist unbeschreibbar. Selbst Krishna ist von dieser transzendentalen Form des Herrn angezogen. Das wird in Siddhartha Madhava beschrieben, ein Zitat, das in Chaitanya Charitamrita wieder auftaucht, dass selbst Krishna, wenn er seine Spiegelung seiner Form auf einem Juwelenboden sieht, sich wünscht, diesen Jüngling, der diese Form hat, zu begegnen. Denn diese Form ist einfach unbeschreibbar. Das ist der Grund dafür, dass alle große Gottgeweihten seit unvordenklicher Zeit alles aufgegeben haben, um diese transzendentale Form des Herrn zu dienen und schließlich zu realisieren. Rupa Goswami hat hierzu einen Vers geschrieben, der von Prabhupada öfters zitiert worden ist. Mein lieber Freund, wenn du angezogen bist zu weltlichen Freunden und zu weltlicher Gesellschaft, mach nicht den Fehler, auf das lächelnde Gesicht von Lord Govinda zu schauen, der auf dem Ufer der Yamuna in Keshigat steht. Mach nicht den Fehler, dann bist du nämlich verloren. Govinda steht dort und wer Blicke zur Seite, er platziert seine Flöte auf seine Lippe, die wie neu erblühte Zweige aussehen. Govindas transzendentaler Körper, der sich an drei Orten gebeugt ist, erscheint sehr hell im Mondlicht. Also hier wird indirekt ausgedrückt, dass die Beschäftigung mit Krishna den Devoti dazu bringt, die weltlichen Anhaftungen zu lösen. So schön und anziehend ist Krishna. Über Srimati Radharani wird gesagt, dass sie sich wie ein wilder Strom an den Bäumen ihrer Verwandten vorbei bewegt und durch die Hügel der sozialen Konvention gebrochen kommt, um Zuflucht bei den Lotusfüßen Krishnas zu suchen. Das ist einer der poetischen Vergleiche von Srila Rupa Goswami. Für uns als Devotis bedeutet dies positiv, dass wir unsere transzendentale Anziehung zu Krishna entstehen lassen. Prabhupada schreibt, alle Lebewesen sind natürlich angezogen zu Krishna. Deswegen ist der wirkliche Name des Herrn auch Krishna. Er, der alle und jeden anzieht. Das typische Beispiel für solche Anziehung wird in Vrindavan gefunden, wo alles und jeder angezogen ist von Krishna. Die älteren Personen wie Nanda Maharaj und Yashoda Devi, die Freunde wie Sridham, Subal und die anderen Gefährten und selbst die Vögel, die Tiere, die Kühe und Kälber sind angezogen. Die Blumen und Früchte in den Gärten sind angezogen zu Krishna. Die Wellen der Yamuna fühlen sich angezogen zu Krishna. Das Land, der Himmel, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere und alle Lebewesen dort sind angezogen zu Krishna. Dies ist die natürliche Situation von allen in Vrindavan. Selbst die Kopfkissen oder der Kopfkissen von Krishna fühlt sich angezogen zu Krishna. Ja, das sagt sich, ich bin immer am Kopf von Krishna, das ist aber nicht so gut. Ich möchte lieber an den Füßen von Krishna sein. Denn alle Gottgeweihte sehen sich nach dem Staub der Lotusfüße Krishnas, ich bin aber immer nur am Kopf. Das ist nicht fair. Und so bewegt sich das Kopfkissen zu den Füßen, den Lotusfüßen Krishnas, aus Anziehung heraus. Also, deswegen sagt Prabhupada hier, everyone and everything, jeder und alles, ist angezogen zu Sri Krishna. Das ist deswegen, weil Krishnas Wort, die Vorsilbe von Krish, kommt von dem Verb Kashati, was so viel heißt wie ziehen. Anziehen. Krishna zieht sie alle an. Das ist der natürliche Zustand des Lebewesens. Wir wollen auch Mayavadi jetzt anziehen zu Krishna, deswegen ist das mit der Gelande. Transzentrale Verschwörung im Gange. So. Es ist der natürliche Zustand des Lebewesens, angezogen zu Krishna zu sein. Genauso wie Eisen von Natur aus angezogen zu einem Magnet ist, sind auch wir angezogen zu Krishna. Wenn diese Liebe zu Krishna sich auf Menschen richtet in dieser Welt, wird sie transformiert in Mitleid. Nicht? Man denkt, ach, die Armen, unterprivilegierten Menschen von der Haschisch-Ecke in Zürich oder dieser Drogenecke, da gibt es so einen Drogenplatz, wo man vorbeifährt immer, den muss Prasadam oder dem muss etwas Gutes getan werden. Nicht? Also wenn diese Liebe zu Krishna gerichtet wird auf Geld, diese Anziehung, wird sie plötzlich zu Gier. Wenn diese Liebe zu Krishna gerichtet wird auf das Mitglied eines anderen Geschlechtes, männlich oder weiblich, wird es zu Lust. So ist letztendlich das, was diese Welt bewegt, Liebe zu Krishna, die immer wieder auftritt in unterschiedlichen Reflexionen, so heißt es. Formen, die nicht der Natur entspricht. Zum Beispiel, wenn ein Baum reflektiert auf dem Wasser ist, dann scheint er zu tanzen. So scheint auch die Liebe, die auf ein anderes Geschlecht gerichtet ist, plötzlich sich zwischen Anziehung und Ablehnung zu tanzen. Ne? Ihr seht, der natürliche Ursprung all dieser starken Gefühle der Anziehung ist bei Krishna. Deswegen ist der ganze Sinn und Zweck des Krishna-Bewusstseins, dass wir irgendwie dazu kommen, unsere Anziehung zu Krishna größer werden zu lassen. Die vier Kumaras geben uns verschiedene Hinweise, wie das geschehen werden kann. Das erste ist, dass wir Krishna dienen. Durch Dienen können wir dazu kommen, unsere Anziehung zu Krishna zu vergrößern. Das zweite ist, dass wir über Krishna Fragen stellen. Wir sollen uns berühren lassen von dem transzendentalen Thema des Krishna-Bewusstseins. Und so können wir sehen, wie unsere Liebe zu Krishna größer wird. Und gerettet wird aus der Spiegelung sozusagen, der permutierten Form. Die dritte Weise ist, dass wir Yogeshwara dienen, das heißt einen rein Gottgeweihten dienen. Vishwana Chakravarti Thakur drückt das so aus. Und das vierte ist, dass wir Bhakti Yoga praktisch in unserem Leben anwenden. Nämlich, wie Prabhupada das in diesem Vers erklärt hatte, dass wir uns immer an Krishna erinnern. Das ist Bhakti Yoga praktisch im Leben anzuwenden. So gibt es verschiedene Methoden, durch die unsere Liebe zu Krishna, unsere Anziehung zu Krishna größer wird. Wir sollten diese Methoden also anwenden in unserem Leben. Wir sollten nicht an diesen Methoden vorbeigehen. Wir sollten nicht einfach in diesem Leben wie in einer Falle zubringen, wo wir nicht dazu kommen, unsere Anziehung zu Krishna zu entwickeln. Fortschritt ohne Krishna, das ist ein Schloka, ist Rückschritt. Du machst sehr hochsteigen auf der Leiter des Erfolges, auf der Leiter deiner Karriere hier, Devotee, Fortschritt oder was auch immer. Wenn nicht die Anziehung zu Krishna größer wird, hast du die Leiter gegen die falsche Wand gelehnt. Stellen wir mal vor, jemand will auf ein Gebäude, wo es ein Festmahl gibt, ne? Und auf dem Dach lehnt die Leiter dann, und muss eine Leiter benutzen, aber dann stellt er es gegen die falsche Wand, ne? Kommt er statt in die Küche zu kratzen, kommt er in die, sagen wir mal, den Zeichenraum einer Werbefirma, ne? Und kommt so nicht dazu zum Passalieren. Also das ist ein Fassade im Raum. So, wir sollen nicht Fortschritt machen, ohne diesen Punkt zu berücksichtigen. Anziehung zu Krishna. Man kann sehen, wie weit man noch angezogen ist zu Maya, indem man sein Herz untersucht, wie weit man noch angezogen ist zu Sexualität. Wenn wir noch angezogen sind zu Sexualität und diese Gedanken,